Vater im Himmel, du bist mächtig, stehst über allem und trotzdem gibst du uns das Recht, deine Kinder zu sein, wenn wir einfach auf den Namen deines Sohnes vertrauen. Ich danke dir dafür, ich danke dir für dieses Privileg, ich danke dir, was wir heute schon hören durften, wie genial es ist, dass du alles in der Hand hast, wie genial es ist, dass dein Sohn in den Himmel aufgefahren ist und über allem regiert. Wie herrlich es ist, dass wir deinen Heiligen Geist bekommen haben und so jetzt einfach so mit dir reden können, so wie wir das hier machen. Das ist einfach ein Privileg, ein Vorrecht, auch dass wir dir einfach so zusingen dürfen. Du bist so groß und wir so klein. Trotzdem ist es möglich. Danke, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Segnen Cashy, gib ihm Vollmacht und uns offene Ohren. Ich leg dir die Zeit jetzt hin, Herr. Und uns als gesamte Freizeit, die Tage, die wir hier haben. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist, der hier wirkt. Und ich danke dir, wo du es auch schon tust. Amen.
Am 22. März 2020 wurde der erste Corona-Lockdown ausgerufen. Fast 3 Jahre ist das jetzt her. Und bei diesem ersten Corona-Lockdown, da war es auch so, dass es ein Verbot für Gemeinden gab, Gottesdienst zu feiern. Und das hat eine Bewegung ausgelöst in Gemeinden. Viele Gemeinden hat das schockiert, hat das wachgerüttelt. Es haben sich Dinge offenbart mit der Frage, was ist eigentlich Gemeinde? Was macht Gemeinde eigentlich aus? Was sind die Stärken unserer Gemeinde? Und die Corona-Zeit, nicht nur der Lockdown, sondern auch vor allem auch danach, hat gezeigt, was die Stärken und was die Schwächen der Gemeinde sind. Es sind Dinge hervorgetreten, die schon vorher da waren, aber dann besonders sichtbar wurden. Wie flexibel ist eine Gemeinde, um sich auf neue Umstände anzupassen? In der Gemeinde, in der ich jetzt arbeite, da hat Corona einen Gemeindeberatungsprozess ausgelöst. Die Frage, wo will unsere Gemeinde überhaupt hin? Die Leitung der Gemeinde hatte gar keine Vision und wusste nicht, was und wofür sind wir eigentlich da. Und wir wollen uns heute Abend die Urgemeinde anschauen. Wir hatten es ja heute Mittag schon ein Stück weit von der Gemeinde, die durch das Pfingstereignis entstanden ist. Und da wollen wir heute Abend anknüpfen und uns anschauen, was hat denn die Gemeinde eigentlich ausgemacht? Von diesen 3000 Neubekehrten plus die Apostel plus die, die schon vorher mit dabei waren, was hat die erste Gemeinde denn überhaupt ausgemacht? Wie sah diese Gemeinde aus? Und nein, damit ist natürlich nicht gemeint, in was für einem Gebäude die waren. Die waren im Tempel. Ja, das ist Gesetz. Die haben nicht überlegt, okay, wo bauen wir jetzt unser neues Gemeindehaus? Wie soll das aussehen? Welcher Teppich? Welche Stühle? Nein. Darum geht's nicht. Sondern es geht um die Kernelemente von Gemeinde. Und Lukas formuliert diese Kernelemente in seinem Bericht nicht nur als einen Bericht im Sinne von so war das, sondern er schreibt das ja auch mit einer Intention. Er schreibt das ja ein paar Jahre später an einen Theophilus, an Gemeinden, die das lesen sollen. Und er schreibt das so, dass er sagt, das sind die Kernelemente von Gemeinde und schaut doch mal in eure Gemeinde, ob das bei euch so ist, ob das so gelebt wird. Und wir wollen, es sind nicht viele Verse, aber da steckt richtig viel drin, wir wollen diese Kernelemente von Gemeinde, wollen wir uns heute Abend anschauen. Und ich lese den Text, wo sie stehen. Wir sind immer noch Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Wie schon gesagt, das hier ist nicht nur ein Bericht, sondern Lukas hält den Gemeinden und hält uns heute den Spiegel vor und sagt, prüft bei euch Gemeinden, prüft bei dir, ob das bei dir so der Fall ist, ob das so gelebt wird. Und er beginnt in Vers 42 mit der Formulierung, und sie verharrten. Im Griechischen ist diese Formulierung eine umschreibende Formulierung, die einen Zweck hat, ein Ziel, nämlich um etwas deutlich zu machen, das ist nicht nur eine einmalige Sache, das ist nicht nur, nachdem Petrus hier diese Predigt gehalten hat und sich die 3000 bekehrt haben, dann einmal und dann ist gut. Nein, es ist etwas, was dauerhaft der Fall ist. Dauerhaft bleiben sie in etwas. Wörtlich übersetzt würde es heißen, fortgesetzt aufhalten in etwas. Also sie halten sich fortgesetzt immer und immer wieder ständig andauernd in etwas. Und dieses Verb und diese Person, das heißt, sie verharrten, also nicht der Singular, sondern der Plural. Und das ist ganz, ganz entscheidend, um deutlich zu machen, das ist auch für uns relevant. Denn Lukas spricht hier nicht von der Gemeinde, sondern Lukas spricht von den 3000, die sich hier bekehrt haben. Von den Einzelnen. Nicht die Gemeinde, die von oben etwas vorgibt, die von oben sagt, das und das ist Programm, sondern die Einzelnen, die sagen, das ist uns wichtig. Darauf wollen wir den Fokus setzen. Das wollen wir, dass gelebt wird. Und dadurch, dass die Einzelnen das wollen, dadurch entsteht Gemeinde, dadurch entsteht das, was Gemeinde ausmacht. Und das Erste, was Lukas nennt, ist, sie blieben fortgesetzt in der Lehre der Apostel. Und das steht ganz bewusst am Anfang. Die Lehre der Apostel. Ganz bewusst am Anfang. Warum? Weil es eine Priorität darstellt. Ganz am Anfang die Lehre der Apostel. Aber was ist die Lehre der Apostel? Zum einen das, was wir heute Nachmittag gesehen haben. Es ist eine Predigt der Apostel. Von Petrus und von den anderen. Aber was ist der Inhalt? Der Inhalt von dieser Lehre der Apostel, das ist zum Ersten das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Wo er sagt, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus hat seinen Jüngern diesen Auftrag gegeben und gesagt, ich habe euch jetzt 3 Jahre lang gezeigt, was mein Evangelium, das Reich Gottes, was das alles ausmacht. Und mit dem geht ihr jetzt hin. Mit dem geht ihr hin und erzählt es allen Völkern. In Judäa, Samaria und in die ganze Welt. Das Erste, die Lehre der Apostel ist als Erstes das, was die Jünger, die Apostel mit Jesus erlebt haben, was sie bei Jesus gesehen haben, was Jesus ihnen beigebracht hat, was er sie gelehrt hat. Das ist das Erste. Und das Zweite, das haben wir heute Mittag auch gesehen, es ist eigentlich eine Auslegung des Alten Testaments. Die Lehre der Apostel ist die Auslegung des Alten Testaments. Jetzt würden die aber nicht sagen, ich lege das Alte Testament aus. Sie würden sagen, ich lege das Wort Gottes aus. Denn für die gab es noch kein Altes und Neues Testament. Für die gab es nur die Heilige Schrift. Und später für uns, wir haben ja jetzt nicht mehr die Apostel, die jetzt hier stehen und predigen. Wir haben dann das Neue Testament. Darin ist die Lehre der Apostel schriftlich festgehalten. Und das ist der Inhalt, also das Erste, worin sie sich fortgesetzt aufhielt, das erste Kernelement der Gemeinde, wo sie sagen, das ist uns wichtig, das ist die Lehre der Apostel, das ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, bestehend aus der ganzen Bibel, so wie wir sie heute haben. Altes und Neues Testament zusammen. Das, was Jesus gelebt hat, was er gelehrt hat. Das ist die Lehre der Apostel. Und in dem, dass sie sagen, da, das ist uns wichtig, darin bleiben wir beständig drin, machen sie noch etwas deutlich. Sie sagen, und wieder dieser Plural, wir haben da eine Sehnsucht danach. Wir wollen das. Wir wollen das Wort Gottes hören. Wir wollen verstehen. Wir wollen wissen, was sagt Gott in seinem Wort. Und deshalb bleiben wir in der Lehre der Apostel. Deshalb wollen wir da ständig was davon hören. Und nicht nur das als irgendeinen ganz netten, informativen Vortrag. Nein, indem sie sagen, wir bleiben in der Lehre der Apostel, machen sie auch deutlich, das hat mir was zu sagen. Das, was die Apostel hier zu sagen haben, das hat Autorität über mein Leben. Das Wort Gottes hat Autorität über mein Leben. Ich will, dass dieses Wort Gottes nicht nur mich weiterbildet, mich informiert, wie etwas so und so gewesen ist. Nein, 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 ich will, dass es in mein Leben hineinspricht. Dass es mich verändert. Und auch hier keine Vorgabe von den Aposteln, die sagen, ihr müsst das machen. Sondern die 3000, die sich hier neu bekehrt haben, sagen, wir wollen das, wir brauchen das. Petrus und die anderen Apostel, lehrt uns, zeigt uns, was Jesus getan hat. Zeigt uns, was er euch beigebracht hat. Zeigt uns, was im Wort Gottes drinsteht. Und wir wollen, dass es unser Leben prägt. Wir wollen, dass es uns verändert. Und Lukas hält den Spiegel vor. Wie sieht es bei dir aus mit dem Wort Gottes in deinem Leben? Ist die Verkündigung, die Predigt, das Lesen in seinem Wort, ist das Priorität Nummer 1? Steht das ganz, ganz oben? Oder ist die Realität doch ganz oft anders? Irgendein Punkt auf irgendeiner To-Do-Liste ganz unten und wenn es am Ende des Tages wegfällt, ja gut, dann gucke ich halt, ob ich es morgen hinkriege. Hast du diese Sehnsucht danach, die Sehnsucht danach zu hören, was Gott in seinem Wort sagt, was Gott in dein Leben hineinsprechen möchte? Und hat es eben auch Autorität über dein Leben? Lässt du dir von dem Wort Gottes etwas sagen? Wenn wir in unsere Zeit, in die moderne Bibelwissenschaft hineinschauen, dann merken wir, dass das nicht mehr gelebt wird. Stattdessen wird überall am Wort Gottes herumgeschnipselt, das, was nicht passt, fliegt raus und am Ende bleibt nicht mehr viel übrig. Autorität des Wortes Gottes ist da kein Thema mehr. Aber wie sieht das in deinem Leben aus? Hat das Wort Gottes etwas zu sagen über das, wie du lebst, wie du deinen Alltag gestaltest? Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen in alle Lebensbereiche hinein, wo ich dann als erstes frage, wenn es Priorität Nummer 1 ist, frage ich als erstes, was sagt eigentlich das Wort Gottes dazu? Was sagt das Wort Gottes zu den Fragen? Was sagt das Wort Gottes, wie ich in dem und dem Thema handeln und leben soll? Was sagt das Wort Gottes in mein Leben? Das ist das erste Kernelement von Gemeinde. Sie hielten sich beständig im Wort Gottes auf. Das zweite, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe, die hier kurz unterschieden werden müssen. Das eine ist der Begriff Ekklesia, die Gemeinde, und der andere Begriff ist die Koinonia, die Gemeinschaft. Und Lukas verwendet hier den zweiten Begriff, nämlich Koinonia, die Gemeinschaft, weil er das ganz bewusst so betonen will. Er sagt, die Gemeinde, das Kernelement der Gemeinde ist die Gemeinschaft. Der Lebensstil der Gemeinde ist geprägt von der Gemeinschaft. Aber was heißt Gemeinschaft? Das Erste, wo er sagt, erinnere dich doch nochmal, was ich dir gerade gesagt habe, was wir heute Mittag gehört haben, aus wem besteht diese Gemeinschaft, diese Gemeinde? Wer kommt dahin? Wir haben es heute Mittag gelesen in Vers 41. Gott hat 3000 Leute an diesem Tag hinzugefügt. 3000 Menschen, die gesagt haben, ich will da dazugehören. Aber wozu denn dazugehören? Nachdem Petrus gepredigt hat, wir haben es ja gesehen, haben sie gefragt, ja Petrus, was sollen wir denn machen? Es ging ihnen durchs Herz und sie fragen, was sollen wir denn machen? Und die Antwort von Petrus ist, tut Buße und lasst euch taufen. Wer gehört zu dieser Gemeinde? In erster Linie gehören zu dieser Gemeinde Menschen, die wissen, ich bin Sünder. Menschen, die wissen, ich brauche das Kreuz. Ich brauche die Vergebung in Jesus Christus. Das sind Menschen, die hier sagen, und ich gehöre dazu. Menschen, die wissen, ich brauche Jesus. Die gehören zu dieser Gemeinschaft. Das sind die, die hier sagen, und ich habe diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses Bewusstsein demütig macht. Dieses Bewusstsein, dass ich ein Sünder bin, dass ich meine Fehler habe, meine Macken habe, macht demütig. Denn ganz oft haben wir natürlich auch in der Gemeinde mit Leuten Meinungsverschiedenheiten, Streitereien, wir sind unzufrieden, wie andere handeln und so weiter, aber es macht demütig, weil ich weiß, ich bin nicht besser als der. Ich bin nicht besser als der, der neben mir sitzt. Denn ich habe auch meine Fehler, meine Kämpfe mit Gott. Und der neben mir auch. Und wenn der neben mir mal wieder dermaßen auf den Keks geht, dann macht es demütig, weil ich sage, er braucht das Kreuz genauso wie ich. Und es macht demütig, weil ich glaube, wir haben manchmal diese Vorstellung irgendwie von dieser perfekten Gemeinde. Eine perfekte Gemeinde, ich weiß nicht, was das bei dir für eine Vorstellung ist, aber eine perfekte Gemeinde gibt es nicht. Warum nicht? Weil spätestens, wenn ich mit dabei bin, ist sie nicht mehr perfekt, weil ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Eine perfekte Gemeinde gibt es nicht. Und das ist ganz wichtig als erstes Element dieser Gemeinschaft. Wer kommt hier zusammen? Gemeinde ist in erster Linie eine Gemeinschaft von Menschen, die sagen, ich brauche Jesus. Ich brauche das Kreuz. Das zweite zur Gemeinschaft, zum Lebensstil der Gemeinschaft ist, auch hier wieder, sie leben Gemeinschaft nicht, weil es halt dazugehört. So, ja, jetzt bin ich halt Christ, jetzt muss ich halt in eine Gemeinde gehen. Nein, sie leben diese Gemeinschaft, weil sie das wollen. Sie sehnen sich danach, die haben diese Sehnsucht nach Gemeinde. Die Sehnsucht, ihre Geschwister im Glauben zu sehen, sich auszutauschen, Gemeinschaft zu haben. Und auch hier hat Corona etwas verändert bei uns in den Gemeinden. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch in der Gemeinde wahrnimmt und erlebt, vielleicht nehmt ihr es auch gar nicht wahr, aber seit Corona ist in den meisten Gemeinden weniger los als davor. Leute, die nicht mehr kommen, die nicht mehr gesehen werden. Und das sind nicht nur Leute, die schon eher den Absprung wagen wollten und sagen, jetzt nutze ich die Gelegenheit, sondern auch Leute, die bequem sind. Natürlich ist es bequem zu sagen, sonntags, boah, ich kann länger schlafen, um 10 ist Gottesdienst, ich stehe um 5:05 auf, setze mich mit meinem Schlafanzug und der Schüssel Müsli von Fernseher und gucke dann Gottesdienst an. Natürlich ist es bequem. Aber das hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Kernelement der Gemeinde ist die Gemeinschaft. Begegnung mit anderen, die sagen, ich brauche Jesus. Austausch mit anderen, die sagen, ich brauche Jesus. Und ich weiß nicht, wie du da drauf bist. Ob du einer bist, der seit Corona nur noch zu Hause im Livestream sitzt und sagt, das ist bequem, das ist toll, das finde ich super, da werde ich dann auch nicht komisch angeguckt. Aber wenn wir Lukas hier lesen, wenn wir fragen, was macht Gemeinde aus, dann würde Lukas sagen, hey, das geht gar nicht. Das gab es doch gar nicht in der Gemeinde, dass da Leute gesagt haben, ja, also heute, Petrus, kannst du mal die Predigt aufnehmen und mir dann zuschicken, kannst du mir vielleicht verschriftlichen, dann lese ich sie zu Hause. Nein! Es war klar, sie kommen in die Gemeinde. Und das lesen wir dann auch später noch in Vers 46, dass sie täglich im Tempel waren. Täglich. Nicht nur sonntags. Und auch nicht nur um 10 ist Gottesdienst. Ich komme 5 Minuten davor oder vielleicht sogar eine Minute später und gehe eine Minute früher wieder, dass mich ja keiner wahrnimmt. Ja, niemand komisch anmacht oder komisch anspricht. Auch das nicht, sondern sie hatten die Sehnsucht danach, ich brauche diese Gemeinschaft. Ja, dieser Livestream hat seine Vorteile. Wenn jemand nicht kommen kann, weil er krank ist, weil er vielleicht nicht mehr aus dem Bett kommt, dann ist es okay. Aber Bequemlichkeit, aus Bequemlichkeit zu sagen, ich komme nicht in die Gemeinde, das würde Lukas sagen, das geht gar nicht. Und zum Lebensstil der Gemeinschaft gehört dazu, das Leben wird geteilt. Wir lesen als nächstes Element eben, dass sie im Brechen des Brotes blieben. Beständig im Brechen des Brotes. Und damit sind 2 verschiedene Arten von Brotbrechen gemeint. Als erstes mal einfach ein ganz normales gemeinsames Essen. Und es war damals üblich, dass der Herr des Hauses das Brot gebrochen hat, um zu signalisieren, jetzt geht es mit dem Essen los. Und hier macht Lukas deutlich, sie brachen die Brote gemeinsam in den Häusern. Das heißt, sie haben nach dem Gottesdienst nicht gesagt, ja, tschüss, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, sondern sie haben Leben geteilt. Sie haben sich getroffen in den Häusern, haben miteinander gegessen, wirklich Gemeinschaft noch über den Gottesdienst hinaus gehabt. Aber natürlich, wenn wir die Bibel lesen und vom Brotbrechen lesen, dann können wir ja gar nicht anders lesen, als da das Abendmahl auch zu sehen. Und natürlich hat es dazugehört. Sie haben gemeinsam das Abendmahl gefeiert, eine ganz besondere Gemeinschaft gehabt. Und wer auf der JK mit dabei war, bei der Abendmahlfeier, da habe ich das gezeigt, dass das Abendmahl eine Einladung Gottes ist, in seine Gemeinschaft mit ihm zusammen zu essen. Und genau das machen sie natürlich auch. Sie kommen gemeinsam vor Gott und essen mit Gott. Und die Frage, wie ist das bei dir? Wie lebst du Gemeinschaft in der Gemeinde? Kommst du sonntags in Gottesdienst und dann den Rest der Woche sieht man dich nicht mehr? Oder lebst du Gemeinschaft? Teilst du dein Leben mit denen, die mit dir in der Gemeinde unterwegs sind? Und dann gehört zum Lebensstil der Gemeinschaft noch ein weiteres Element. Wir lesen in Vers 45, da heißt es, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie alle, je nachdem einer bedürftig war. Sie haben ihren Besitz verkauft und miteinander geteilt. Ein Beispiel, wie das schlecht gelaufen ist, lesen wir bei Hananias und Sapphira in Kapitel 5. Aber eigentlich, sie haben ihren Besitz verkauft und miteinander geteilt. Und jetzt würde jemand sagen, naja, wenn die das alle gemacht haben, dann war die ja schon ziemlich blöd. Also das ist doch keine Art zu wirtschaften. Wenn alle ihr Zeug verkaufen, dann haben sie irgendwann nichts mehr. Und dann muss man sich nicht wundern, dass Paulus später, als er auf Missionsreise ist, die Gemeinden bittet, hey, könntet ihr nicht mal spenden für die Gemeinde in Jerusalem? Natürlich, wenn die alles verkaufen. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Das ist nicht das, was hier passiert. Denn es heißt ja, sie treffen sich in den Häusern, um ihr Leben zu teilen. Das heißt, dass alle ihr Zeug verkauft haben, das stimmt schon mal gar nicht. Aber was hier passiert, ist eine Neuordnung der Prioritäten. Denn das, was hier passiert, ist, dass sie die Not des anderen sehen. Das heißt ja, und sie verteilten es, je nachdem einer bedürftig war. Wenn jemand Not hatte, dann wurde an die Personen etwas verteilt, dann wurde an sie etwas abgegeben. Und das, was hier passiert, ist, dass sie sagen, in dieser Gemeinschaft, in der ich jetzt mit drin bin, in der Jesus-Gemeinschaft, da ist mir mein Besitz nicht so wichtig. Mir ist viel wichtiger, wie es meinem Bruder und meiner Schwester geht. Ich will wissen, wie es ihr geht. Das ist natürlich auch hier erstmal materiell gedacht. Wenn ich sehe, da verarmt jemand in meiner Gemeinde und ich habe Überfluss, natürlich, dann bin ich bereit, das zu verkaufen, um ihr was Gutes zu tun. Das ist diese Neuordnung der Prioritäten. Der andere ist mir wichtiger, als dass ich hier meine Hektar an Grundstück habe. Die Not des anderen ist wichtiger als mein Besitz. Aber auf der anderen Seite nicht nur materiell, sondern auch immateriell. Paulus schreibt es im Galaterbrief: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da geht es um die Not des anderen, die nicht mit materiellen Dingen zu tun hat. Sondern wenn jemand etwas belastet, wenn jemand leidet, zu sagen, ich höre dir zu, ich bin für dich da. Mich interessiert das, ich tue nicht nur so, als würde ich dir zuhören, sondern ich habe wirkliches Interesse an dir. Ich will wissen, was dich bewegt, was dich beschäftigt, und dafür opfere ich dann auch meine Zeit, die ich sonst vielleicht verschwendet hätte. Also zum Lebensziel der Gemeinschaft gehört ein Füreinander. Nicht nur ein Miteinander unterwegs in dieser Jesusgemeinschaft so nebenher, sondern wirklich füreinander den Blick zu haben, was bewegt dich, was brauchst du, wo hast du Not. Ich höre dir zu, ich will deine Last mittragen. Und dann heißt es noch, auch zum Lebensziel der Gemeinschaft, heißt es in Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Das, was hier eigentlich steht, ist, dass sie in demselben waren und einmütig waren. Und dieses in demselben Sein und einmütig Sein, das kommt eigentlich von der Sprache her aus dem politischen Bereich. Es ist eine einstimmige, einmütige Entscheidung. Das ist das, was da dahinter steckt. Und dafür müssen nicht alle auf einer Wellenlänge sein. Um einstimmig eine Entscheidung zu treffen, müssen nicht alle auf einer Wellenlänge sein, sondern können auch ziemlich unterschiedlich sein. Und das macht ein Redner aus dem 4. Jahrhundert vor Christus deutlich. Demosthenes, der redet mal zu dem Volk und sagt sie: Jetzt lasst doch mal eure emotionalen Geschichten beiseite und kümmert euch einmütig um die Verteidigung gegen König Philipp. Also er hat hier eine Menge vor sich, die ziemlich unterschiedlich war, die sich gezofft haben, die sich nicht verstanden haben. Und er sagt zu ihnen: Jetzt lasst es doch alles mal beiseite und seid einmütig und kümmert euch um dieses eine Ziel. Nämlich da der König Philipp, der da angegriffen hatte. Und Lukas verwendet es genau in diesem Sinn und sagt: Der Lebensstil der Gemeinschaft, das sind nicht alles Leute, die hier auf der gleichen Wellenlänge sind. Und ich glaube, wenn wir hier in die Runde einmal gehen würden, dann sind hier Leute zusammen, die sich wahrscheinlich ohne Jesus im Leben nicht treffen würden. Die nicht zusammenkommen würden. Das ist Gemeinde. Da kommen Menschen zusammen, die sonst nichts miteinander zu tun haben wollen. Die sind nicht alle Best Friends. Die sind nicht alle auf der gleichen Wellenlänge. Man hat auch mal Streitereien, auch in Gemeinden. Wir sehen das auch bei Petrus und bei Paulus. Im Galaterbrief lesen wir davon, dass sie eine heftige Auseinandersetzung hatten. Und trotzdem kann Lukas sagen, die Gemeinde, die Urgemeinde, ein Kernelement der Gemeinde ist, dass man in demselben und einmütig ist, dass man diese Einmütigkeit hat. Aber worum geht es? Es ist etwas, was von außen herangetragen wird. In dieser Rede von diesem Philosophen wird deutlich, dieser Krieg, er wird von außen herangetragen und soll jetzt diese Gruppe vereinigen. Nämlich in dieser Verteidigung, dass sie einmütig da dagegen halten. Und so ist es in der Gemeinde auch. Das ist ja nicht irgendwas Inneres, was die Leute dazu bewegt, jetzt hängen wir hier miteinander rum. Sondern es ist etwas, was von außen auf sie gekommen ist. Nämlich, was ist da gekommen? Nämlich Jesus ist auf sie gekommen. Sie sind mit Jesus in Kontakt gekommen. Sie haben diese Rettung am Kreuz erlebt. Und gesagt, das brauchen wir. Das ist das, was diese Einmütigkeit hervorruft. Etwas, was von außen herankommt. Nicht, weil sie auf gleicher Wellenlänge sind, weil sie alle Best Friends sind, sondern weil das von außen kommt. Das heißt, bei all diesen Unterschiedlichkeiten, bei all den Streitereien, die es auch in Gemeinde gibt, wenn es um das Lob Gottes geht, dann ist man einmütig beisammen. Dann kann man all diese Differenzen beiseite legen, das macht Gemeinde aus, dann kann man all diese Differenzen beiseite legen und sagen, und wir loben gemeinsam, wir beten gemeinsam diesen Gott an. Lebensstil der Gemeinschaft heißt, zum einen, wir sind eine Versammlung von Sündern. Ich bin mir bewusst, ich brauche diesen Jesus. Und mein Nebensitzer auch. Und wenn der Nebensitzer mich nervt, dann weiß ich, hey, der braucht Jesus genauso, wie ich Jesus brauche. Und deshalb kann ich ihn so annehmen, wie er ist. Lebensstil der Gemeinschaft heißt, ich habe eine Sehnsucht nach dieser Gemeinde, nach Gemeinschaft, nach Begegnung mit meinen Brüdern und Schwestern in Jesus. Lebensstil der Gemeinschaft heißt, ich teile mein Leben. Nicht nur nebeneinander sitzen im Gottesdienst, sondern wirklich Leben teilen, miteinander unterwegs sein. Und Lebensstil der Gemeinschaft heißt eben auch, ich bin für den anderen. Ich bin nicht nur mit dem anderen, sondern ich bin für den anderen. Die Not des anderen ist mir wichtiger, als dass ich hier meine Freizeit habe, meine Zeit. Ich investiere mich in den anderen, weil ich sehe, er braucht mich. Er braucht das. Er braucht jemand, der ihn mitträgt. Und Lebensstil der Gemeinschaft heißt, auch wenn ich den anderen normalerweise niemals begegnen würde, weil wir beide mit Jesus unterwegs sind, können wir es auch schaffen, miteinander und füreinander unterwegs zu sein. Ich muss nicht mit jedem auf einer Wellenlänge in der Gemeinde sein, aber in Jesus sind wir trotzdem einmütig. Und Lukas geht noch weiter und er sagt, es gibt noch ein Element, ein Kernelement von Gemeinde. Das macht Gemeinde aus. Was sagt er? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie blieben beständig in den Gebeten. Und hier als erstes, es ist mal im Plural formuliert. Warum? Weil die Urgemeinde, sind ja weiterhin in den Tempel gegangen. Und im Tempel gab es eben diese regelmäßigen Gebetszeiten und da sind die auch hingegangen. Wir lesen es in Kapitel 3, Vers 1 direkt. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, nämlich die 9. zusammen hinauf in den Tempel. Sie gingen zu den regelmäßigen Gebeten des Tempels. Aber das ist nicht das Einzige, was Lukas hier meint, sondern es geht ihm, er verwendet das allgemeine Wort für Gebet im Griechischen. Und damit schließt er alle Arten von Gebet mit ein. Ein Kernelement der Gemeinde ist das Gebet. Lob, Klage, Fürbitte, alles, was mit dazugehört. Und auch hier, nicht dieses individuelle Gebet, das Lukas hier meint. Ja, das gehört auch dazu. Das, was Jesus gesagt hat, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerchen und mach die Tür zu, da, wo dich niemand sieht. Das gehört genauso dazu. Aber Lukas sagt, es gehört eben nicht nur dieses im Kämmerlein dazu, sondern es gehört auch das Gebet in der Gemeinschaft dazu. Es gehört das Gebet in der Gemeinschaft dazu. Und er macht deutlich, das Kernelement der Urgemeinde, das, was zur Gemeinde dazugehört, ist, Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Und wir können das in der Apostelgeschichte auch an mehreren Stellen sehen. In Kapitel 4, da stehen Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat und als sie zurückkommen, da heißt es, und sie erhoben einmütig die Stimme und lobten Gott. Die Gemeinde, sie sind zusammen, sie sind eine betende Gemeinde. In Kapitel 12, das werden wir am Montag noch genauer anschauen, auch da sehen wir eine betende Gemeinde. Wie sieht das in deiner Gemeinde aus? Aus meiner Gemeinde kann ich sagen, die Gebetsveranstaltungen sind die am schlechtesten besuchten Veranstaltungen in der Gemeinde. Warum? Warum ist das so? Gehört Gebet zu deiner Gemeinde? Gehört das Gebet zu dir? Und auch hier wieder, es kommt nicht von oben. Nicht der Leitungskreis der Gemeinde sagt, wir brauchen jetzt diesen Gebetskreis, sondern es ist diese Sehnsucht da. Sie blieben, plural, die 3000, die jetzt dazugekommen sind. Es war ein Anliegen zu sagen, wir wollen beten in der Gemeinschaft. Wie sieht es bei dir aus? Lukas hält den Spiegel vor. Warum gehst du nicht zu den Gebetsveranstaltungen deiner Gemeinde und sagst, das gehört zur Gemeinde dazu, dass ich in der Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern gemeinsam vor Gott trete und ihn anbete? Loben, da sind noch viele mit dabei. Lobpreisabende sind gut, relativ gut besucht. Aber wenn es darum geht, um das Dauerhafte, wöchentliche vielleicht, also wenn nur Gebetsveranstaltungen einmal in der Woche sind, dieses wöchentliche Gebet, zu sagen, ich gehe dahin, weil es, und das sagt Lukas, das Gebet gehört zur DNA der Gemeinde. Das gehört dazu. Ohne Gebet gibt es keine Gemeinde. Gemeinde und Gebet, weil Gebet ist die Verbindung der Gemeinde zu Gott. Die direkte Verbindung der Gemeinde zu Gott. Und auch Jesus, wenn wir die Evangelien lesen, Jesus betont immer wieder das Gebet und sagt, wie wichtig das Gebet ist. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das in deiner Gemeinde aus? Gehst du zu den Gebetsveranstaltungen? Das sind die Kernelemente der Gemeinde. Das eine, die Lehre der Apostel, das Wort Gottes, das ist zentral, das ist Priorität Nummer eins. Die Gemeinschaft, die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit all diesen Facetten, die da dazugehören. Und eben das Gebet. Zentral zur Gemeinde gehört das Gebet. Und jetzt könnte man sagen, ja, Lukas, was bringt das denn jetzt eigentlich? Was bringt das, wenn ich das lebe als Gemeinde? Wenn Gemeinde tatsächlich jetzt sagt, okay, das sind unsere Prioritäten, Wort Gottes, Gemeinschaft und Gebet, was bringt das denn jetzt? Und Lukas gibt auch da eine Antwort. Und wir lesen in Vers 47, da heißt es, und sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Ich weiß nicht, wie eure Gemeinde in eurem Ort wahrgenommen wird. Vielleicht kriegt ihr das auch gar nicht mit, wie die Gemeinde wahrgenommen wird. Aber vielleicht kriegt ihr es in eurem persönlichen Alltag mit, wie ihr wahrgenommen werdet, wenn ihr sagt, ich gehe in den Teenkreis, ich gehe in den Jugendkreis. Was sagen eure Klassenkameraden? Wie werdet ihr wahrgenommen? Zur Gemeinde eigentlich, was Lukas hier deutlich macht, ist, sie fanden Gunst beim Volk. Das heißt, die waren gern gesehen. Das waren nicht die Komischen. Später vielleicht schon, aber nicht, weil die Gemeinde sich verändert hätte, sondern weil die Leute ihren Blick verändert haben. Aber eigentlich heißt es, sie fanden Gunst beim Volk. So wie sie Gemeinde gelebt haben, nämlich mit diesen Kernelementen, haben sie Gefallen beim Volk gefunden. Sie waren gerne gesehen. Und das Zweite, was Lukas sagt, was es bringt, in Vers 47 im letzten Satz, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Zur Gemeinde gehört Wachstum. Wir haben das heute Mittag gesehen, diese 3000, die hinzugetan wurden, in einer Predigt. Und das ist natürlich nicht der Alltag gewesen. Es war nicht so, dass jeden Tag 3000 Leute sich bekehrt haben, auch damals nicht. Aber trotzdem ist die Gemeinde gewachsen. Und das Interessante ist, hier ist ja noch nicht mal irgendwie missionarische Tätigkeit passiert. Noch keine Missionsreise gestartet, keine evangelistischen Straßeneinsätze, von denen wir lesen. Und doch heißt es, dass die Gemeinde wächst. Aber, und das ist der Unterschied, das ist das Entscheidende, dass hier steht, Gott tat hinzu. Das waren nicht die Apostel. Das waren nicht die Leute, die 3000, die da jetzt mit der Gemeinde unterwegs waren. Die haben nicht die Leute bekehrt. Sondern es ist Gott, der hinzutut. Gott, der den Gemeindewachstum schenkt. Gott schenkt diesen Wachstum. Gott tut die hinzu, die gerettet wurden. Und da steckt noch mal etwas drin. Gott tut die hinzu, die gerettet wurden. Oder man könnte vielleicht anders sagen, die gerettet wurden, die wurden hinzugetan. Einen Christen ohne Gemeinde gibt es nicht. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du eine Gemeinde? Wenn du jetzt am Dienstag wieder nach Hause gehst, hast du eine Gemeinde, wo du dazugehörst? Wo du hingehst, wo du sagst, das ist meine Gemeinde, das ist mein Platz, da gehe ich hin, da ist mein geistliches Zuhause. Hast du sowas? Und wenn nicht, dann ermutige ich dich zu sagen, dann suche ich mir eine. Weil das ist so unglaublich wichtig. Denn sonst fehlt dir ein entscheidendes Kernelement. Dann kannst du sagen, ja, Lehre der Apostel, Wort Gottes, ich höre mir halt eine Online-Predigt an, check. Aber was ist mit dem anderen? Die Gemeinschaft hast du nicht. Gebet in der Gemeinschaft hast du nicht. Such dir eine Gemeinde, denn die gerettet wurden, werden der Gemeinde hinzugetan. Nicht nur der globalen, unsichtbaren, weltweiten Gemeinde, ja, das auch. Aber auch der Ortsgemeinde, da wo du lebst, such dir eine Gemeinde. Und Gott ist es, der Wachstum schenkt. Und da wird auch deutlich, was die Aufgabe der Gemeinde ist. Die Aufgabe der Gemeinde ist nicht, Leute zu bekehren. Das können sie gar nicht. Die Gemeinde, die Leute in der Gemeinde, die können keine Menschen bekehren. Das kann nur Gott. Aber die Gemeinde und die Leute in der Gemeinde, also wir haben eine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, wir sollen diese Kernelemente leben. Zu sagen, ich habe die Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Ich will wissen, was Gott zu sagen hat. Nicht nur informativ, sondern auch wirklich mit Autorität in mein Leben, dass es auch Veränderungen bewirkt, dass das Leben. Das Zweite zu sagen, ich lebe diese Gemeinschaft. Ich habe die Sehnsucht nach der Gemeinschaft und ich will Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern in Jesus haben. Und das Dritte, ich lebe in diesem Gebet. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und all das, werden ja noch keine Gemeindestilfragen geklärt. Noch nicht geklärt, wie sieht der Lobpreis aus? Wie lang geht die Predigt? Wie soll das Gemeindehaus aussehen? Das ist alles gar nicht gesagt. Aber in all dem das Ganze möglichst attraktiv leben, nämlich mit dem Ziel zu sagen, dass wir das leben, haben wir Gunst beim Volk. Wir werden nicht als die Komischen und die Spießer betrachtet, sondern wir wollen als Gemeinde einen guten Impact in unser Dorf haben, in unsere Stadt, wo auch immer ihr unterwegs seid. Du in deinen Freundeskreis, da will ich einen guten Impact haben, weil ich mit diesem Gott unterwegs bin. Lebst du diese Kernelemente? Das sind die Kernelemente der Gemeinde, aber ich habe schon am Anfang gesagt, das ist nicht von oben herab gegeben. Das ist nicht die Gemeindeleitung, die sagt, dass das und das gehört dazu, das müssen wir leben, sondern das sind die Einzelnen. Das bist du und ich. Dass du sagst, das ist meine Sehnsucht. Das ist meine Leidenschaft. Und weil ich diese Leidenschaft habe, will ich diese Leidenschaft in meine Gemeinde hineintragen. Und wenn du sagst, hey, in meiner Gemeinde ist das überhaupt gar kein Thema, was Lukas hier schreibt, dann kannst du vielleicht sagen, okay, dann will ich anfangen, ganz neu diese Leidenschaft zu leben und versuchen, andere in meiner Gemeinde davon anzustecken und damit eine neue Gemeindekultur in deiner Gemeinde zu schaffen. Eine Gemeindekultur, die geprägt ist von dem Wort Gottes, von der Gemeinschaft und von dem gemeinsamen Gebet. Wie sieht das in deinem Leben aus? Hast du diesen Wunsch? Hast du diese Sehnsucht? Diese Sehnsucht nach Wort Gottes, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Gebet? Wir wollen jetzt noch miteinander beten und dann dürft ihr noch da bleiben und mit Gott ins Gespräch kommen. Wenn du sagst, hey, die Sehnsucht ist bei mir nicht da, dann mit Gott darüber ins Gespräch kommen und sagen, Gott, du kannst mir diese Sehnsucht ganz neu schenken. Und wenn du sagst, hey, du brauchst einen Mitarbeiter, der mit dir diese Sachen vor Gott bringt und das klärt, dann nutzt diese Zeit. Sind Mitarbeiter da, ihr könnt diese Gelegenheit nutzen und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Und wenn du sagst, nee, das ist jetzt nicht dran, ich will lieber raus, dann geht leise und unauffällig nach draußen. Einfach, dass die sagen, ich brauche das jetzt, dass sie einfach auch sich diese Gelegenheit rausnehmen können. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gemeinde. Und du siehst, wo jeder Einzelne von uns in Gemeinden unterwegs ist, wie unterschiedlich diese Gemeinden sind, wie dort Gemeinde gelebt wird, alles ganz, ganz unterschiedlich. Und trotzdem hast du deutlich gemacht, es gibt Dinge, die dir wichtig sind, die sich im Stil unterscheiden können, aber im Kern die wichtig sind. Und dass es nicht etwas ist, was von oben vorgegeben wird, sondern dass es etwas ist, das bei uns persönlich, bei mir persönlich anfängt. Und ich bitte dich, Herr, dass du das ganz neu, diese Sehnsucht in uns wächst, die Sehnsucht nach deinem Wort zu hören, zu sehen, was es in mein Leben zu sagen hat, was du in mein Leben zu sagen hast. Und dass wir uns davon verändern lassen, von deinem Wort. Schenke uns da ganz neu diese Sehnsucht danach und diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Herr, du weißt, wie die letzten 3 Jahre so viel verändert haben, was Gemeinschaft angeht. Wo viel mehr Distanz entstanden ist. Distanz auch in der Gemeinde. Und dass du da auch in unseren Gemeinden ganz neu diese Sehnsucht nach Gemeinschaft wächst. In uns persönlich, wo wir vielleicht manchmal zu bequem sind, keine Lust haben auf Gemeinde, dass du uns genau da anrührst und sagst, hey, das gehört dazu. Das ist dein Herzschlag. Und Herr, schenke uns auch wieder ganz neu diese Sehnsucht, als Gemeinde, als Brüder und Schwestern in dir vor dich zu kommen. Nicht nur beim Lob, sondern auch bei der Fürbitte, bei der Klage, bei allen Anliegen, die wir haben, dass wir da vor dich kommen. Gemeinsam, nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam. Schenk du uns da ganz neu diese Sehnsucht und ja, wenn wir das jetzt bei uns ein Punkt ist, ein Thema ist, dann hilf du uns, das jetzt jeder für sich vor dich zu bringen. Nutze du diesen Abend her, um da weiter an uns zu arbeiten. Amen.